NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
Im Studio ist Melanie Thieltges. Guten Abend. Triefende Nase und juckende Augen, das klingt nach Heuschnupfen. Jetzt im Frühjahr nehmen die Pflanzenpollen wieder richtig Fahrt auf. Erste Symptome spüren Allergiker aber inzwischen schon im Winter. Viele Betroffene schniefen laut Experten schon im Dezember. Die Pollensaison beginnt nämlich früher und dauert länger. Wir sprechen in der Visite darüber, was Betroffenen hilft und Beschwerden lindert. Mein Gast ist Dr. Wolfgang Lensing, Allergologe und Dermatologe aus Hannover. Und uns haben auch viele Fragen an unserem Visite-Service-Telefon erreicht, dazu gleich mehr. Herr Dr. Lensing, laut Ärztekammer und auch dem Polleninformationsdienst warten die ersten Pollen jetzt gar nicht mehr auf die neue Saison, sondern sind teils schon um Weihnachten rum in der Luft gewesen. Schöne Bescherung, kann man sagen. Wie kommt das?
Nun, das ist primär auf den Klimawandel zurückzuführen. Seit 1951 ist die Hasel beispielsweise einen kompletten Monat früher am Blühen. Früher war das so ein Baum, der Mitte bis Ende Januar kam, und jetzt haben wir den tatsächlich im Dezember. Das ist einfach zu warm und auch in diesem Jahr auch feucht. Das mag die Hasel gerne. Entsprechend blüht die dann auch. Und dadurch, dass wir den Klimawandel haben, die Temperaturverschiebung, können viele Bäume und Blüten einfach früher und anders vegetieren, als sie es früher getan haben.
Mhm. Nun sind die Pollen durch den Klimawandel nicht nur früher unterwegs, sondern offenbar auch aggressiver, sagen Experten.
Es kommt darauf an, wo man lebt. Das ist tatsächlich so. Luftschadstoffe können den Pollen chemisch-biologisch verändern. Das ist Ozon, das sind vor allem Stickoxide, viele Partikel, an denen der Pollen dann quasi auch durch Reibung verändert wird und sich dann verändert. Ja, dann kommt natürlich auch dazu, dass viele Pollen offenbar auch durch Einsatz von Chemikalien sich verändern können. Also im Endeffekt scheint es so zu sein, dass die Pollen selber aggressiver werden. Ja.
Einen frühen haben Sie schon genannt, die Hasel, aber welche Pollen lösen überhaupt Allergien aus? Wie viele gibt's da?
Oh, eine unendliche Masse. Also das kann man kaum beziffern. Sind in Deutschland primär die frühblühenden Bäume, das ist Birke, Erle und Hasel. Dann im Sommer die Gräser, das ist eine bunte Vielfalt. Was da macht, vor allem das Wiesenrispelgras beispielsweise. Und dann natürlich die Getreide. Alle Getreide, davon primär die Roggen. Aber es können letztlich die anderen Getreidesorten genauso gut auch Allergien verursachen. Dann zum Herbst hin geht es über in den Beifuß und dann vor allem in die Ambrosia. Also dieses leider hochaggressive beifußblättrige Traubenkraut, so heißt es, oder im Englischen Ragweed, das ist hochgradig allergen und das geht bis in den Oktober hinein. Ja, und die wirklich schwer betroffenen Allergiker, die dann auch noch auf Hausstaubmilben reagieren, die fangen dann natürlich in der Heizperiode an, besonders mit der Hausstaubmilbe zu reagieren, und das kann dann auch wieder bis in das Frühjahr hinein wesentliche Symptome verursachen, theoretisch auch das ganze Jahr über.
Also das heißt Saison das ganze Jahr für Allergiker. Sie nannten jetzt schon eine eingewanderte Pflanzenart. Wandern da immer wieder welche ein? Also kommen welche hinzu oder...
Ja, es wandern welche ein, also diese sogenannten Neophyten sind ein großes Problem. In Ungarn, in der Schweiz beispielsweise, hat man tatsächlich für diese Ambrosia ein Ausrottungsprogramm gestartet. Man will die weghaben. Es ist nicht mehr erlaubt, nach Deutschland Gras zu importieren oder auch Samen, was theoretisch Ambrosia enthalten könnte. Die Pflanze ist so aggressiv, dass dazu geraten wird, wenn man die selber im Garten entdecken sollte, sie mit der Wurzel auszugraben und in eine Tüte zu tun, die möglichst luftdicht ist, und in den Hausmüll zu entsorgen. Auf gar keinen Fall auf den Kompost, denn da würde sie wieder loslegen und auch den Rest ihrer Pollen noch verbreiten können.
Früher galt ja, wenn ich als Kind nicht gegen Pollen allergisch bin, dann Glück gehabt quasi. Inzwischen ist es aber so, dass ja auch Erwachsene im fortgeschrittenen Alter noch Symptome entwickeln. Liegt das jetzt auch an dieser längeren Saison und dem Klimawandel?
Das kann man nicht so sagen. Das Problem ist tatsächlich, das hat sich ein bisschen verschoben. Wir haben auch jetzt erst Symptomatiker im Erwachsenenalter. Aber die Disposition, also die Anlage, ist ja vererbt. Wir gehen in Deutschland immerhin von mindestens 20 bis 30 Millionen Allergikern aus. Und jeder zweite Mensch in Deutschland hätte im Blut einen positiven Nachweiswert für bestimmte Pollenallergien oder überhaupt Allergien. Das ist relativ dramatisch. Die Leute leiden aber nicht alle. Das heißt, sie sind sensibilisiert. sensibilisiert. Das heißt, sie könnten reagieren, aber sie reagieren nicht. Das nennt man dann eine sogenannte stumme Sensibilisierung. Das kommt einfach nicht durch. Mhm. Das heißt, sie können im Grunde genommen ihre wahrscheinlich in der Kindheit und vor allem nicht wahrscheinlich überwiegend bereits in den ersten Lebensmonaten erworbenen Allergien, die können sie quasi anschalten im späteren Lebensalter.
Nun ähneln sich ja die Symptome von einer Pollenallergie und zum Beispiel Infekten oder auch Entzündungen. Unterscheiden die sich auch von Mensch zu Mensch?
Von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich, je nachdem, was die Patienten dann sonst noch an möglichen Komorbiditäten, so nennt man das, anderen Erkrankungen haben. Es gibt ja Patienten, die beispielsweise für Rheuma, für alles Mögliche noch Cortisone schlucken oder sonst irgendwie krank sind, womit die ihr Immunsystem verändern in der Ansprechrate, sodass sie da durchaus nicht immer die gleichen Reaktionen haben. Dazu kommt noch ganz, ganz wesentlich Konsum, also Rauchen vor allem, was das Ganze noch wesentlich verändert. Zum Teil sogar dramatisch abmindert, weil die Schleimhäute durch das Rauchen kaputt sind und nicht einmal mehr auf die Pollen reagieren, aber eben auch verändert in der Ansprechrate.
Was gehört denn alles zur Diagnose? Also wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, Verdacht auf Pollenallergie, ich habe folgende Symptome.
Das allererste ist tatsächlich eine anständige Anamnese. Man muss sich mit den Patienten unterhalten und gucken, wann genau denn die Symptome auftreten. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn sie draußen auftreten, passend zur Exposition, dann würde das schon einen Hinweis geben. Wichtig ist, dass man den Patienten grundsätzlich rät, ein sogenanntes Beschwerdetagebuch zu führen. Das kann man zum Teil auch im Internet runterladen. Da schreibt man einfach auf, ja, war draußen, hab reagiert, war drinnen, hab reagiert, sodass man zwischen dem, was an Einflüssen von außen kommt und dem, was der Körper darauf antwortet, eine Verbindung herstellen kann. Und wenn sich das dann einigermaßen bewahrheitet oder eine Wahrscheinlichkeit darstellt, dann fängt man an, macht Blutteste, macht Hautteste und kriegt das dann einigermaßen sicher raus. Also in diesem Punkt ist Allergologie eigentlich weitgehend ein schönes dermatologisches oder allergologisches Fach, weil man relativ viel Logik dabei hat.
Diese Allergietests werden ja auch für zu Hause beworben. Was ist davon zu halten?
Davon halten wir gar nicht so richtig was. Das Entscheidende ist, wenn Sie tatsächlich einen Allergietest machen, müssen Sie rein theoretisch grundsätzlich mit einem auch Allergieschock rechnen. Das heißt also, diese Teste sind zwar weitestgehend ungefährlich, es passiert auch so gut wie nie etwas, aber es kann eben jederzeit etwas passieren. Das heißt, wir würden niemals wirklich sinnvolle Teste an der Haut machen, ohne entsprechend ausgerüstet zu sein.
So eine Allergie ist ja im Grunde genommen eine Reaktion oder Überreaktion unseres Immunsystems. Was passiert da genau, wenn zum Beispiel Pollen in den Körper gelangen, in die Lunge?
Ja, die gelangen Gott sei Dank nicht in den Körper, sondern nur an die Schleimhäute. Gut, zunächst, was ist Allergie? Allergie ist letztlich eine übersteigerte Immunreaktion. Unser Abwehrsystem heißt Abwehrsystem, weil es eben tatsächlich abwehrt. Das heißt, alles, was an Feind reinkommt, was für böse gehalten wird, für schädlich für den Körper, soll eliminiert werden, soll abgeschafft werden, weg damit. Das stört mich, das ist für meinen Körper schlecht. Dummerweise wird bei den Allergien ein Pollen, nehmen wir mal jetzt an, so ein Roggenpollen, für Feind erklärt. Der sollte eigentlich ignoriert werden, so ein bisschen auf die Nase, macht ja nichts. Aber er wird jetzt dummerweise als Feind erkannt und nun fängt das System an, weil es ja nun einmal ein Feind ist, auch dagegen loszulegen. Und das tut es dadurch, dass es so bestimmte Abwehreiweiße baut, die kann man sich vorstellen wie Mausefallen. Die sind jetzt also spezialisiert auf den Roggenpollen. Diese Mausefallen sind im Blut und sind auch in der Schleimhaut und in dem Moment, wo jetzt der Pollen an die Schleimhaut bindet, da schnappen dann diese Mausefallen zu. Und wenn diese Mausefallen auf einer Allergiezelle draufhocken, die heißt Mastzelle, so wie Mastochse, Mastzelle, da sitzen diese Mausefallen dann drauf und die schnappen zu. Und in dem Moment geht dann diese Allergiezelle auf und lässt einen Stoff frei, der nennt sich Histamin. Allerdings auch noch etliche, zig andere Stoffe, die Entzündung verursachen. Gut, und das Histamin führt dann beispielsweise zur Gefäßerweiterung und zur Freisetzung von Serum. Man will eigentlich von der Körperseite hinterher durch das Fließen, also durch das Schniefen, die Nase frei machen, damit der Feind wegkommt. Und dieses Augentränen ist auch ein Schutz für die Augen, um den vermutlichen oder vermeintlichen Feind wegzuspülen. Und das Gleiche gilt natürlich für das Einschnüren der Bronchien, Asthma, wo das System sagt, bloß nicht in die Lunge und macht dann eben die Lunge dicht.
Wenn die Pollen zum Feind werden, das ist unser Thema Pollenallergie. Unser Experte Dr. Wolfgang Lensing hat heute Vormittag Ihre Fragen dazu am Telefon beantwortet. Dazu gleich mehr. Am Mikrofon Melanie Tiertges. Juckende Augen, laufende Nase, Halsschmerzen. Pollenallergien machen vielen Menschen zu schaffen. Einfache Maßnahmen können helfen, Symptome bei Heuschnupfen zu lindern. Doch wird der Leidensdruck zu groß, greifen Betroffene auch zu Medikamenten, sogenannte Antihistaminika, oder entscheiden sich für eine Immuntherapie. Im Studio ist der Allergologe Dr. Wolfgang Lensing aus Hannover und er hat heute viele Fragen von Hörerinnen und Hörern an unserem Visite-Beratungstelefon beantwortet, zum Beispiel die von Frau Jankowski. Hallo Frau Jankowski, Sie haben eine Frage zum Thema Pollenallergie.
Ja, genau.
Schießen Sie los.
Und zwar geht es darum, dass ich seit 35 Jahren Heuschnupfen habe und dass ich gar nicht groß was mache und dass ich da im Moment klar mitkomme. Und ich wollte einfach wissen, ob das okay ist oder nicht. Also ich nehme Meerwassernasenspray, ich mache meine Nase mit ein bisschen Öl, weil dieses Meerwasser ist nicht immer so toll. Dann öle ich die ein bisschen ein mit so einem Q-Tips und ich trage in der Hochzeit, ich habe das nur im Frühjahr, also im April, Mai ist es ganz schlimm, die Pollen. Und dann trage ich eine Maske und ich komme da gut mit klar.
Gut, also da, wenn Sie damit klarkommen, ist das erstmal schon mal gut. Sie haben versucht, sich zu helfen und sind da mit subjektiv offenkundig gut bedient. Was ich an Ihrer Stelle auf alle Fälle täte, wäre nochmal einen Hals-Nasen-Ohrenarzt aufzusuchen und mal die Stirnhöhlen untersuchen zu lassen mit der Frage, ist jetzt tatsächlich bei mir subjektiv alles ganz gut und bestehen nicht vielleicht objektiv im Hintergrund Entzündungen? Denn wenn man solch einen Heuschnupfen nicht behandelt, kann es eben passieren, dass die Regionen, die Sie jetzt nicht erreichen, Ihre Lunge oder insbesondere die Nebenhöhlen, dass die dann natürlich auch chronisch entzündet sein können, ohne dass man das vielleicht subjektiv richtig wahrnimmt und Polypen ausbilden und ähnliche Sachen mehr. Man sollte das einfach mal untersuchen lassen. Das ist sinnvoll. Und wenn dann da nichts gefunden wird, dann ist das ja objektiv für Sie offenkundig gut. Wichtig ist, dass Sie ein Beschwerdetagebuch führen. Das raten wir allen Patienten, wie gut oder wie schlecht geht es mir. Denn Lungenprobleme beispielsweise würden Sie natürlich nicht lösen können, dadurch, dass Sie sich da ein Öl in die Nase tun. Und man darf das Asthma-Risiko bei Heuschnupfen nicht unterschätzen.
Das weiß ich. Ich habe auch eine Impfung machen lassen. Für die Lunge war das, glaube ich, hat mir der Hausarzt so erzählt. Und ich habe mal ab und zu eine Bronchitis gehabt, aber die letzte ist mindestens 4 Jahre her und mir geht es eigentlich gut. Ich hatte jetzt mal ein paar Mal so ein bisschen Erkältung, aber so ganz normal. Also nichts, wo ich jetzt groß Fieber hatte. Klar, ich habe einmal wegen Corona ein bisschen reagiert, aber sonst Corona nicht die Krankheit, die habe ich noch nicht gehabt. Ich meine die Impfung, die Corona-Impfung.
Das
aber sonst kann ich sagen, geht es mir wirklich gut. Ich habe weder Asthma, ja, wie gesagt, mal ab und zu eine Bronchitis, aber das ist immer im Abstand von Jahren.
Wenn Sie damit so gut klarkommen, dann ist das doch sicher in Ordnung. Also für mich aus ärztlicher Sicht ist immer wichtig, dass man das Gesamtbild sieht. Wenn die Patienten subjektiv zufrieden sind, muss man die ja nicht sozusagen krank machen durch Untersuchungen, die nicht nötig sind. Einfach gucken, was sie vielleicht wirklich für Symptome haben, die sie so jetzt kennen und vielleicht nicht für so ernst nehmen. Wenn gar keine Symptome da sind, dann ist das gut, was sie da machen und dann ist das auch in Ordnung.
Okay, aber das mit dem Hals-Nasen-Ohrenarzt werde ich im Blick haben.
Das ist sicher sinnvoll, denn manchmal entwickeln sich tatsächlich so Nasenpolypen oder eben auch chronische Nebenhöhlenentzündungen, die die Leute erst nicht so ernst nehmen. Und dann auf mal, wenn das dann da mal zuschlägt, dann ist Holland in Noten, ist wichtig, dass man versucht, möglichst ein Gesamtbild des Patienten zu bekommen.
Dankeschön.
Herzlichen Dank, alles Gute.
Jo, tschüss. Tschüss.
NDR1 Niedersachsen, das Visite-Beratungstelefon, Melanie Tiltges und Dr. Wolfgang Lensing.
Ja, und zwar habe ich ja Hausstaub, Katzenhaare, Birkenpollen und Haselnusspollen. Nun hat mir der Allergologe gesagt, ich könnte mich nur gegen eins desensibilisieren lassen und das wäre auch nicht sehr erfolgreich. Jetzt habe ich eine Frage. Stimmt das so, dass man also im Prinzip entweder pflanzlich oder nur das tierische Allergen desensibilisieren lassen kann? Da hatte ich da speziell noch eine Frage zu dem Arzt, ob das so stimmt.
Naja, also zunächst ist das Entscheidende die Frage, worauf Sie am heftigsten reagieren, ob Sie auf alle diese Allergene auch wirklich stark reagieren, sodass man eine Indikation, ärztliche Indikation, also Veranlassung stellen kann, das zu hyposensibilisieren. Das ist das Erste. Das Zweite, nein, man kann auch gegen mehrere Allergene hyposensibilisieren. Das ist nur ein wesentlich gesteigerter Aufwand. Man könnte also beispielsweise bei einer Spritzbehandlung nicht am gleichen Tag verschiedene Allergene spritzen. Jedenfalls würden wir es nicht gerne tun, denn wenn der Patient anfängt zu reagieren, weiß man nicht, worauf und warum. Das ist ein Problem. Das ist das eine. Und das zweite, es gibt keine Untersuchungen. Also die ganzen Firmen, die diese Allergentherapeutika produzieren, die machen natürlich ihre Untersuchungen immer nur mit einem allergisierten Patienten, der auf ein einziges Allergen reagiert. Der bekommt dann die Therapie und dann sagt man hinterher, hat genutzt oder nicht. Das macht man auch mit entsprechenden Tierversuchen. Kann man das, gibt also allergiekranke Mäuse, da kann man dann mal gucken, ob die dann hinterher weniger oder mehr reagieren. Das ist so das Thema. Aber gleichzeitige Therapien sind nach meiner Erkenntnis nicht erforscht. Das heißt also, da steht man ein ganz bisschen, was die Wirkung im Endeffekt angeht, auf unsicherem Terrain, aber funktionieren tut das.
Funktioniert gut, das war jetzt so meine Frage, weil gut, ich meine, die Katzenhaare kann ich aus dem Wege gehen, aber nicht die Birkenpollen und die Haselnusspollen und auch nicht den Hausstaub. Deswegen ist das alles ein bisschen...
Also wenn Sie eine Katze halten, müssen Sie damit rechnen, dass Sie eine wesentlich viel steigerte Hausstaubbelastung haben. Also man geht davon aus, dass bei Katzenhaltern in der Wohnung in der Regel bis zu 10.000 Milben pro Quadratmeter sind. Das heißt, da ist das Entscheidende bei jedem Hausstauballergiker, so dramatisch wie das dann immer klingt, dass er möglichst keine feldtragenden Tiere hält und insbesondere keine Katze. Denn die Katze leckt sich, die haart die ganze Zeit und von diesen Haaren wiederum leben die Milben. Das ist ganz wichtig. Und natürlich das A und O bei allen Milbenallergikern, nicht rauchen.
Nein, rauchen tue ich nicht. Deswegen, ich habe auch spezielle Bettwäsche, spezielle Teppichboden. Da mache ich schon was. Aber wie gesagt, ich nehme auch Tabletten gegen Birkenpollen und Haselnusspollen, was man so in der Apotheke bekommt. Das ist auch ganz in Ordnung. Aber wie gesagt, den Hausstaub kann man natürlich nicht immer aus dem Wege gehen.
Nein, kann man nicht, wenn man da noch was raten darf. Teppichboden spezial, da kann man drüber diskutieren. Wir sagen, wischfähig muss der Boden sein. Also egal, wie immer auch manche Firmen sagen, sie haben den Allergiker-Teppichboden. Nein, möglichst einen wischfähigen Boden. Es wird immer witzigerweise geworben damit, dass so Staubmäuse dann gezeigt werden in einem nicht gepflegten wischfähigen Boden versus Teppichboden. Nein, natürlich muss man auch den wischbaren Boden auch in der Tat wischen.
Ja, nee, ist richtig. Also ja, überwiegend habe ich natürlich sonst in anderen Bereichen Fliesen und Parkettboden, aber gut. Ja, das war nur so meine Frage wegen der Desensibilisierung. Dann mal gucken, dann muss ich mal sehen, was ich da in der Richtung unternehme.
Ja, viel Erfolg.
Vielen Dank für Ihre Frage. Tschüss. NDR1 Niedersachsen, das Visiteberatungstelefon im Studio sind Dr. Wolfgang Lensing und Melanie Tieltges. Hallo.
Ich nehme teil an Ihrer Beratung und ich habe folgendes Problem. Ich habe seit Gesetz jetzt 15 Jahren damit zu tun, mit diesem Heuschnupfen. Bin da auch in guter Betreuung gewesen, das ist aber bestimmt jetzt schon 10 Jahre her und habe jetzt überhaupt keine Möglichkeit. Es war damals ein Test gemacht, der nichts ergeben hat. Da wurde mir geraten, ich muss in eine Spezialklinik oder weiß nicht, was da in Frage kommt. Inzwischen ist es aber so, dass ich da einen chronischen Schnupfen entwickelt habe. Und mir kann niemand helfen.
Ja gut, also eine individuelle Beratung darf ich und kann ich hier jetzt nicht durchführen. Das große Problem ist immer wieder, die Diagnostik wirklich auch auszuschöpfen. Da kann man Ihnen jetzt eigentlich nur raten, nochmal einen HNO-Arzt aufzusuchen, um zu sehen, welche Möglichkeiten da sind, ob das wirklich Heuschnupfen ist oder ob Sie sonst noch andere Schleimhauterkrankungen haben, die ja auch zu chronischem Schnupfen führen können. Also eine chronische Nebenhöhlenentzündung beispielsweise kann einen chronischen Schnupfen verursachen. Das muss man trennen. Also da sind Bakterien, da sind Viren, da sind Umweltschadstoffe, die chronischen Schnupfen verursachen können. Es sind eine Reihe auch Immunkrankheiten, die sowas verursachen können. Das kann man alles abklären durch vernünftige Tests, durch vernünftige Blutuntersuchungen. Das ist alles da und auch verfügbar. Und da sollten Sie einen versierten Allergologen aufsuchen und eben auch nochmal vielleicht einen Hals-Nasen-Ohrenarzt, um zu gucken, ob es noch andere Gründe außer beispielsweise Pollen oder Schimmelpilzen oder Milben gibt.
Also das hat mir jetzt schon sehr geholfen. Dann kann ich ja mit dieser Nachfrage bei meinem Ohrenarzt eventuell eine Erklärung erwirken. Denn wie gesagt, ich hatte das immer von Hausarzt versucht. Der hat mich aber immer an einen Hautarzt verwiesen. Und den bekomme ich nicht. Aber über meinen Ohrenarzt kann ich das versuchen. Da haben Sie mir trotzdem sehr geholfen und ich bedanke mich vielmals.
Ja, bitteschön, viel Erfolg.
Wir danken für Ihren Anruf.
Ja, ich danke Ihnen. Tschüss.
NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
Sie hören die Visite mit Melanie Thieltges. Husten, Niesen, Kopfschmerzen. Wenn die Pollen fliegen, leiden viele Allergiker. Und die Saison startet wegen des Klimawandels immer früher. Für Umweltmediziner vom Helmholtz-Zentrum ist klar, Klimawandel und verschmutzte Luft haben in den vergangenen 20 Jahren zu immer mehr Allergien geführt. Sie gehen davon aus, dass bis 2050 die Hälfte aller Menschen unter Allergien wie Heuschnupfen leiden wird. Mein Visitegast ist der Allergologe und Hautarzt Dr. Wolfgang Lensing aus Hannover. Herr Dr. Lensing, ein Allheilmittel bei der Therapie von Heuschnupfen gibt's ja leider nicht. Am besten ist von vornherein möglichst wenig in Kontakt mit den Pollen zu kommen. Wie treffe ich denn am besten Vorsorge?
Also Vorsorge kann man leider wenig treffen. Man kann natürlich Pollengitter vor die Fenster tun. Das wurde mal empfohlen. Das hat sich für manche als wirksam erwiesen, aber nicht so durchgehend. Ansonsten, wir haben erlebt tatsächlich in der Zeit der Pandemie mit dem Mundschutz sind deutlich weniger Patienten betroffen gewesen. Also Mundschutz ist eine wirksame Maßnahme, wenn man denn rausgeht, um sich wirklich ein bisschen zu schützen. Ansonsten kann man nur versuchen, sein Allergen zu identifizieren und eben von vornherein Antihistaminika zu schlucken, das heißt die Therapeutika einzusetzen zu Beginn der Saison und eben nicht nur erst, wenn die Beschwerden schon eingetreten sind.
Also bevor es schlimm wird sozusagen, ja, genau. Das hilft dann schon. Wie sieht das aus mit Wohnung saugen, Haare waschen, wenn man draußen war, all diese Dinge, Wäsche nicht raushängen, habe ich auch gelesen.
Ja, das stimmt, also Wäsche nicht raushängen, klar, und Haare waschen, wenn man draußen war, ist auch eine sinnvolle Maßnahme. Wohnung saugen, ja, da hängt es immer wieder von dem Staubsauger ab, in der Tat, was das für eine Pollenfilterfunktion hat. Das gilt im Übrigen auch für Autos. Da gibt es ja auch Klimaanlagen mit Pollenfilter. Da muss man aber dafür sorgen, dass das auch wechselfähig ist und dass auch gewartet wird regelmäßig, sodass da nicht so ein gammeliger Schimmelpilzbesatz in diesem Pollenfilter sich aufbaut.
Die Antihistaminika haben Sie schon genannt. Medikamente können Beschwerden lindern. Für wen ist das geeignet? Also ab wann sozusagen sind die Beschwerden so, dass ich sage, da ist so ein Medikament auch vonnöten?
Das hängt tatsächlich sehr von der subjektiven Betroffenheit ab. Wir haben viele Patienten, die sagen, ich komme klar, ich brauche keine weitere Therapie, ich kaufe mir diese Mittel in der Apotheke und nehme die dann so hin und wieder. Das sind tatsächlich eine Anzahl von Patienten. Wenn aber tatsächlich erhebliche Beschwerden sind, wenn man nicht mehr vernünftig sehen kann, wenn man sich nicht mehr konzentrieren kann, dann ist natürlich wirklich angesagt, dass man vernünftig therapiert. Man darf nicht vergessen, Allergien sollen in der Bundesrepublik einen volkswirtschaftlichen Schaden von mindestens 20 Milliarden Euro pro Jahr verursachen. Es sind dann doch rund 40% der Arbeitnehmer in ihrer Konzentrationsfähigkeit nachhaltig geschädigt oder beeinträchtigt während der Saison. Und das ist natürlich dann auch eine große Problematik. Wenn ich, was weiß ich, Fernfahrer bin und mir schniefen und tränen ständig die Augen, dann habe ich ein ernsthaftes Problem. Man muss also tatsächlich sehen, dass man nicht nur die beeinträchtigte Lebensqualität nimmt, sondern auch die Arbeitsfähigkeit, die dann eingeschränkt ist. Also dann sollte man tatsächlich loslegen mit einer vernünftigen Therapie.
Viele Betroffene haben ja immer darüber geklagt, dass diese Medikamente auch müde machen. Hat sich da was verbessert in den letzten Jahren?
Ja, da haben Sie ein etwas unschönes Thema angesprochen. Also wir sind leider rechtlich verpflichtet, zunächst die frei verkäuflichen, nicht rezeptfähigen Antihistaminika den Patienten zu empfehlen, weil die gesetzlichen Krankenkassen tatsächlich auch das Cortison-Nasenspray, was nötig ist und bei den guten Präparaten auch praktisch keine Schäden in der Nase verursacht, dass wir diese Präparate erst empfehlen und die Leute müssen sich das selber kaufen. Rund 30% aller Heuschnupfenmedikation geht in der Apotheke ohne Rezept über den Tisch. 60% ungefähr werden verordnet, 30% nicht.
Okay.
Und die gesetzlichen Krankenkassen zahlen tatsächlich nur, wenn man mindestens schwer betroffen ist, an 4 Tagen pro Woche über 4 Wochen. Also es muss schon ein erheblicher Beschwerdegrad sein, bevor man das zulasten der gesetzlichen Krankenkassen rezeptieren darf. Die moderneren Antihistaminika machen alle wenig müde.
Mhm.
Aber müde machen können sie von der Chemie her praktisch alle. Und wir wissen schon natürlich, dass die wirklich wirksamen Dosen oft so hoch sind, dass man rein formal nicht mal mehr am Kraftfahrzeugverkehr teilnehmen dürfte.
Hoher Leidensdruck, das haben Sie schon angesprochen. Um dauerhaft jetzt von der Allergie befreit zu sein, setzen manche Betroffene ja auch auf die Hyposensibilisierung oder Immuntherapie. Das dauert aber ein bisschen länger, ne?
Das dauert 3 bis 5 Jahre, funktioniert aber relativ gut. Also man kann davon ausgehen, dass so zwischen 40, 60, 70% der Patienten hinterher über längere Zeit beschwerdefrei sind. Das funktioniert. Man bekommt entweder Spritzen unter die Haut, so circa einmal im Monat. Das tut auch eigentlich nicht weh. Das kann man auch mit Kindern machen. Und oder man nimmt Tabletten. Dafür sind für manche Pollen inzwischen auch gute Präparate auf dem Markt. Nicht für alle.
Übernimmt dafür die Krankenkasse auch die Kosten?
Ja, Gott sei Dank übernimmt das die Krankenkasse. Die Kosten lägen sonst bei einer Hyposensibilisierungstherapie über die 3 bis 5 Jahre bei 3.000 Euro Minimum. Also das wäre dann schon sehr teuer. Die orale Hyposensibilisierung, also die mit den Tabletten, ist im Übrigen noch eine ganze Stufe teurer noch als die gespritzten Präparate.
Und muss ich dann immer für bestimmte Pollen auch eine neue Therapie ansetzen sozusagen? Oder kann man das parallel machen? Also wenn ich jetzt gegen Erle, Hasel und Weide allergisch wäre?
Also Weide ist Gott sei Dank ein sehr, sehr seltenes Allergen. Ich habe bisher einen einzigen Patienten damit jemals kennengelernt. Das wird auch, glaube ich, nicht hyposensibilisiert. Vielleicht in Ausnahmefällen jedenfalls nicht üblich. Und Birke, Erle, Hasel, das ist ein sogenanntes Gruppenallergen. Die gehören zusammen. Da ist tatsächlich die Frage, ob man eine Mixtur hat. Die gibt es aber dann nicht als Tablette, sondern man kann Birke, Erle, Hasel in einer Dosis spritzen. Aber gut, Tabletten gäbe es dann beispielsweise für die Birke isoliert.
Also das kann man schon so gruppenweise machen und das dauert dann nicht 3 Jahre für Birke, 3 Jahre für Erle.
Nein, das sind sogenannte Gruppenallergene, auch Gräsergetreide. Mhm. Das ist eine Mixtur, da sind üblicherweise 6 Allergene drin und die Spritzmann, die sind sich so ähnlich, dass das Immunsystem Gott sei Dank dann auch auf alle einigermaßen positiv reagiert.
Ja, modernere Therapie, da gibt's ja auch Hinweise, dass es Zusammenhänge gibt zwischen der Darmgesundheit und Allergien, also dass Bakterien im Darm, das sogenannte Mikrobiom, ja unser Immunsystem ein bisschen beeinflussen oder stark beeinflussen können. Und Studien haben auch gezeigt, zwischen Allergikern und Nicht-Allergikern gibt's da Unterschiede.
Das stimmt. Also das große Thema ist, wir haben ein Abwehrsystem, ja, und wir sind ein ganzer Mensch. Also man kann jetzt nicht trennen Nase, Augen, Lunge, Bronchien vom Darm. Überall, wo Allergene auftreten, wo Fremdstoffe theoretisch unseren Körper bedrohen könnten, und das ist natürlich auch der Darm, da wird reagiert. Da sagt das System, nee, du bist hier nicht richtig, gegen dich unternehme ich jetzt was.
Mhm.
Na, das ist auch richtig, gegen Bakterien, gegen Würmer, gegen alles Mögliche wird agiert. Und dazu gehören natürlich auch Nahrungsmittelallergene, die zum Teil kreuz reagieren können mit Pollen. Aber Sie haben angesprochen, das Darmmikrobiom, man hat tatsächlich Untersuchungen gemacht und gefunden, dass die Zusammensetzung der Darmkeime offenkundig sich unterscheidet von Allergikern zu Nichtallergikern, von Neurodermitis-Patienten, also das ist so ein Ekzem, was auch in diesen ganzen Rahmen dieser Grundkrankheit mit hineingehört, zu Nicht-Neurodermitis-Patienten. Da gibt es Unterschiede. Das stimmt. Das Problem ist nur, es gibt bis heute keine gesicherten Möglichkeiten, das so zu analysieren, dass man das auch beeinflussen könnte.
Mhm.
Man kann das wissenschaftlich wahrnehmen, das hat man wahrgenommen, das ist auch so. Aber es gibt bisher noch keine einheitlichen Standards, wie man sowas etwa noch therapeutisch gar einsetzen oder verändern konnte.
Also keine Liste von guten Bakterien, die das sozusagen heilen können.
Nein, heilen nicht. Ne? Man kann feststellen, dass es vielleicht eine andere Zusammensetzung, eine einseitige Zusammensetzung in der Darmflora gibt oder mehr einseitige. Aber die Ideen, das zu verändern, sind dann doch bisher jedenfalls nicht in den Standard der Therapie eingeflossen.
Moderne Hilfsmittel gibt's aber. Ja, jeder Allergiker kann ja auf seinem Handy beispielsweise auch Apps installieren, wo es um den Pollenflug geht und dann schon gucken, wie sieht das jetzt für heute aus. Der Polleninformationsdienst empfiehlt da eine eigene Pollen-App oder es gibt sogar von der Krankenkasse die Husteblume, habe ich gelesen. Also für draußen eine wertvolle Hilfe, würden Sie sagen.
Kommt drauf an. Also wenn Sie sehen, heute beispielsweise, heute Morgen Polleninformation für Hannover, Hasel, Eiche, Erle, Esche, Pappel, Ulme, Weide, ja, Ulme. Wir haben praktisch keine Ulmen mehr. Die Ulmenkrankheit hat die alle vernichtet. Das spielt also für uns eigentlich kaum eine Rolle. Eiche spielt allergologisch fast keine Rolle. Pappel überhaupt nicht. Die Pollen sind viel zu groß. Die Patienten verwechseln das immer. Der Pappelpollen ist so schön groß, weiß, fliegt da herum. Mhm. Das sieht man und man reagiert. Aber man reagiert de facto auf den Birkenpollen. Der ist unsichtbar, pudrig, fein. Und die Pappel sieht man. Das wird dann eben sehr häufig falsch assoziiert. Da muss man eben schauen. Man darf nicht alles für bare Münze nehmen, was jetzt drin steht und sagen, oh Gott, gegen das alles reagiere ich bloß, weil ich jetzt schniefe. Ja. Ganz wichtig, dass man tatsächlich eine anständige Diagnostik macht, damit man wirklich weiß, was los ist.
Mhm. Aber so eine kleine Hilfe kann es geben, dass man dann sagt, oh, ich lasse heute mal, wenn ich zur Arbeit gehe, nicht das Fenster im Schlafzimmer auf beispielsweise.
Ja, theoretisch, ja, klar, wenn man weiß, man ist birkenpollenallergisch und schaut, da blüht die Birke, dann ist das richtig. Wir haben aber auch ganz irre Geschichten erlebt, also man nennt das eine Fernexposition, also wir haben eine Ambrosia in 2006, glaube ich, und 2014 einen heftigen Ambrosia-Ausbruch in Bayern gehabt. Aber da blühte die da gar nicht, die kam aus Ungarn mit einer Windhose rübergeweht, isoliert und ist dann da niedergegangen. Und wir haben hier in Niedersachsen auch mal einen schwedischen Birkenpollen, der da mit einem Wintersturm da noch abgefegt wurde, gehabt, der hier runterging. Da waren die Patienten von jetzt auf gleich betroffen, ohne dass sie vorher irgendwelche Symptome gemerkt haben.
Pollen kennen leider keine Grenzen und unser Experte ist Dr. Wolfgang Lensing. Er hat heute Vormittag am Visite-Beratungstelefon viele Fragen beantwortet. Mehr dazu gleich. Im Studio ist Melanie Thieltges. Eine Pollenallergie ist nicht nur lästig, sondern Betroffene leiden zum Teil ganz erheblich unter den Symptomen. Dazu kommt, durch Klimawandel und Umwelteinflüsse blühen die Pflanzen früher. Die Saison mit quälenden Symptomen dauert länger. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sind mittlerweile mehr als 15% der Bevölkerung in Deutschland allergisch gegen Pollen, Tendenz steigend. Im Studio sind Melanie Thieltges und Dr. Wolfgang Lensing und uns haben heute am Visite-Beratungstelefon viele Fragen zum Thema erreicht, zum Beispiel diese.
Mein Name ist Sabine Lohse und das geht jetzt darum, ich habe seit 2 Wochen einen ganz fürchterlichen Husten. Voraus ging immer, dass ich mit den Augentropfen Vividrin anfangen musste, wenn die Pollen kamen. Ich weiß auch, dass ich Flühblüher-Allergiker bin. Und also Birke später dann auch noch. Es ging also immer gut mit diesen Vividrin-Tropfen. Und ich brauchte also dieses Jahr auch gar nicht die Tablette nehmen bis jetzt. Aber kann das jetzt sein, dass das sich auf die Bronchien gelegt hat und dass deshalb dieser Husten einfach nicht weggeht?
Ja, selbstverständlich. Leider kann das so sein. Also die allergischen Symptome haben Sie an all den Schleimhautregionen, in denen der Pollen auftreffen kann. Das sind also die Nasenschleimhäute in erster Linie, die Augenschleimhäute und dann natürlich die Lunge, die Bronchien.
Also ich habe letztes Jahr hatte ich dann mal durchgehend Lorano Pro genommen. da war es eigentlich auch in Ordnung. Aber ich weiß ja jetzt nicht, ob ich dieses Lorano Pro jetzt auch für die Lunge nehmen kann.
Doch, doch. Antihistaminika sind für alle die Organsysteme wirksam. Das Wichtigste ist, dass Sie das hochdosiert nehmen, also tatsächlich so lange damit arbeiten, bis Sie symptomfrei sind. Und Sie sollten immer dafür sorgen, dass Sie zumindest, wenn Sie so heftige Reaktionen haben und ist, das ist ja wichtig, auch diagnostisch klar ist, dass das tatsächlich Heuschnupfen ist und nicht irgendwie ein Husten irgendwelcher anderer Genese, wenn das also anderer Ursache, dann wenn Sie sagen, okay, das ist sicher Heuschnupfen, dann brauchen Sie in der Regel auch ein Lungenspray, das meist eine Kombination ist von zwei verschiedenen Wirkstoffen, aber das auf alle Fälle Cortison enthalten sollte. Das muss man dann aber verschrieben bekommen.
Ja, das weiß ich, denn ich war auch jetzt schon zweimal in so einer Infektsprechstunde hier bei unserem Hausarzt und der hat mir dann auch, also eine Ärztin aus der Praxis, da hat mir dann auch ein Cortisonspray gegeben. Das nehme ich jetzt also 3 Tage, aber das kann ja vielleicht jetzt auch so schnell alles noch nicht wirken.
Doch, das sollte relativ schnell wirken. Also Sie sollten das immer in der Kombination mit dem Antihistaminikum nehmen. Also immer die Tablette gleichzeitig mit einem Cortisonspray, das im Übrigen im Bereich der Lunge in der Regel überhaupt keine Nebenwirkungen hat. Genauso wenig wie im Bereich der nasalen Schleimhaut.
Ja gut, das ist okay. Denn wir haben gestern auch nochmal Blut abgenommen bei mir, um auch auszuschließen, dass es kein Keuchhusten ist, weil ich ja wirklich bis zum huste. Und abends musste ich immer dieses Codein nehmen, weil sonst ging gar nichts mehr. Aber Lorano Pro habe ich eben bis jetzt nicht genommen. Aber dann könnte ich das ja, weil ich ja weiß, ich bin Allergiker, könnte ich das ja ohne weiteres dazu nehmen.
Ja, natürlich, das sollten Sie hochdosiert dazu nehmen. Und im Übrigen ist das ja dann auch wirklich auf dem guten Weg. Da wird ja Diagnostik betrieben, da schaut man ja, ob es noch eine andere Ursache gibt. Ja, man kann im Blut dann auch gucken, wie heftig Sie theoretisch reagieren würden gegen jetzt im Moment Haselpollen beispielsweise oder Erlenpollen. Das kann man messen. Und man kann auch messen, wie heftig Ihr Immunsystem im Moment in der Regel wäre, zubeißen zu können. Also auch das kann man messen. Und insofern ist das alles gut. Und sorgen Sie dafür, dass die Diagnostik so lange betrieben wird, bis Sie symptomfrei sind. Also nehmen Sie das nicht irgendwie hin, wenn das sich chronifiziert, also nicht wieder aufhört, sondern sorgen Sie dafür, dass die Therapie und die Diagnostik so lange betrieben wird, bis Sie wirklich keine Symptome haben.
Und das verträgt, ich nehme ja sonst auch schon noch viele andere Medikamente wegen Herz und so, das verträgt sich aber auch alles.
Ja, die vertragen sich relativ gut. Es gibt ganz wenig, aber das sind dann sehr hohe Dosierungen von Antihistaminika, die dann theoretisch über die Leber abgebaut werden und mit anderen Medikamenten, die den gleichen Abbauweg bevorzugen, vielleicht interagieren, also sich streiten könnten, wer jetzt zuerst durch die Leber marschieren darf. Aber in der Regel machen die gar nichts. Sie dürfen ja auch Schwangeren geben beispielsweise, die
Medikamente. Ja, das ist ja vorbei bei mir. Gut, ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie haben noch viele nette Gespräche.
Ja, danke schön.
Und das hoffen wir auch. Sie alles Gute und bleiben Sie auch gesund.
Jo, ne? Danke gleichfalls.
Danke Ihnen für den Anruf.
Ja, tschüss. Ja, bitte schön. Tschüss.
NDR1 Niedersachsen, das Visiteberatungstelefon im Studio sind Dr. Wolfgang Lensing und Melanie Thielkes. Hallo.
Hallo. Ich habe eine Frage. Ich habe auch Pollenallergie gehabt, aber sehr schwer und bin jetzt 84, habe nachgelassen. Aber mein Enkelkind hat auch Pollenallergie. Und meine Schwiegertochter, der ist 12 Jahre, mein Enkel, Schwiegertochter sagt, er braucht keine Tabletten und das muss so wieder weggehen. Und jetzt hat er am Hals immer so, in Husten so komisch, so immer, macht er den ganzen Tag.
Ja.
Obwohl ich ja wissen, was das ist.
Also ich kann natürlich jetzt durch das Telefon keine Diagnostik bei Ihrem Enkelsohn verursachen, aber ganz wichtig ist, dass dann, wenn er wirklich Beschwerden hat, darauf kommt es an, dann sollte man das abklären. Also wenn er zum Beispiel in seinen sportlichen Aktivitäten eingeschränkt ist, wenn er nicht mehr richtig laufen kann, nicht mehr rumtoben kann draußen, wie man das, wenn der Frühling kommt, ja gerne tut als Kind. Wenn er da irgendwie eingeschränkt ist, dann sollten Sie tatsächlich schauen, dass das diagnostiziert wird.
Ja, das macht er alles, aber immer wenn er da sitzt, immer, aber das geht den ganzen Tag. Und ich habe dann damals keine Allergie, also Tabletten genommen. Ich habe ja Tabletten, ich sage, soll doch mal machen. Sie war auch beim Arzt, hat auch eine Allergie, aber sie sagt, braucht keine Tabletten, er ist noch ihr Kind und da braucht er das nicht.
Ja gut, also dazu kann ich mich jetzt wenig äußern. Ich denke, auch Kinder, wenn sie subjektive Beschwerden haben, sollten behandelt werden. Die Mittel sind ja auch für Kinder alle da und auch zugelassen im Übrigen. Es gibt auch Säfte, antihistaminische Säfte für Kinder. Das funktioniert alles ganz gut. Und so wieder weggehen, ja, gut, ich meine, man kann, das ist natürlich in ärztlicher Sicht immer das Thema, man kann als Patient sich entscheiden, zu leiden und nicht zu therapieren. Wir sind immer dafür, dass man vernünftig therapiert, weil wir verhindern wollen, dass hinterher Nebenhöhlenentzündung oder auch Asthma entsteht durch nicht vernünftig frühzeitig eingesetzte Therapie.
Vielleicht können Sie auch mit der Mutter einfach nochmal reden und sagen, hier, probier das doch vielleicht mal. Das könnte ja helfen.
Es kann auch auf Hals, Nasen, Ohren irgendwie Ausschlag geben, wenn man nicht behandelt. Dankeschön, da werde ich das mal nochmal sagen.
Alles klar. Ja. Danke für Ihren Anruf. Bitte. Tschüss.
Tschüss.
NDR 1 Niedersachsen, das Visite-Beratungstelefon, Melanie Tieltges und Dr. Wolfgang Lensing.
Hallo.
Hallo.
Oh, hallo. Und zwar, ich habe Keuchhusten, also richtig so ein Reichhusten, als ich es für mich übergeben muss. Also, ich habe eine Pollenallergie, Pollenbecken und Hausstaub.
Also das,
aber schlimm ist, wenn ich rausgehe.
Gut, aber wenn es so heftig ist, dass Sie sich annähernd übergeben müssten, dann sollten Sie unbedingt sehen, dass Sie tatsächlich das, was Sie eben schon erwähnt hatten, beispielsweise ein Keuchhusten ausschließen, dass Sie sich vielleicht mal lungenärztlich untersuchen lassen, aber vor allem, dass Sie möglichst rasch Medikation bekommen. Ne? Das soll ja nicht sein, dass Sie hier so heftig leiden.
Also ich huste immer so lange, ich muss mich nicht übergeben, aber kommt dann so Schleim raus und dann so, als ich kaum Luft kriege.
Ja, das hatten Sie schon erwähnt, aber das muss man dann wirklich diagnostizieren und da brauchen Sie die richtigen Medikamente. Also so heftig darf ein Mensch, denke ich, wenn man es vernünftig behandelt, nicht leiden und das kann man auch durchaus verbessern, deutlich verbessern.
Sind Sie denn in Behandlung?
Nee, also ich habe einen Hautarzt, hab einen Allergietest gemacht, jetzt hat es bei Birkenallergie, Pollenallergie.
Ja, aber waren Sie wegen des Hustens nochmal dort?
Nein, ich habe nur diese Zilizitin geholt.
Ja, da sollten Sie aber mal dringend nochmal zum Arzt gehen, ne? Wie Dr. Lensing schon sagte.
Okay.
Ja, das ist wirklich wichtig, denn das, was Sie beschreiben, das könnte auf ein beginnendes Asthma hindeuten und dann wird es richtig gefährlich, ne? Mhm.
Okay, dann müsste ich mal diesen Termin machen beim Lungenarzt.
Genau.
Genau, das wäre wichtig.
Ja, mal einen Termin machen.
Alles klar.
Husten. Okay, dann bedanke ich mich.
Ja, bitteschön.
Okay.
Danke Ihnen, alles Gute. Tschüss.
Danke, tschüss.
Das war die Visite bei NDR1 Niedersachsen. Heute zum Thema juckende Augen und triefende Nase, was bei Pollenallergie wirklich hilft. Vielen Dank an meinen Gast, Dr. Wolfgang Lensing. Er ist Allergologe und Dermatologe in Hannover und Mitglied im Vorstand der Ärztekammer Niedersachsen. Kommen Sie gut durch den Sommer und durchs Frühjahr und bleiben Sie gesund. Am Mikrofon war Melanie Tieltges. Ihnen noch einen schönen Abend.